Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. Ein originelles lyrisches Werk, das auch politisch zu denken geben vermag, so begründete die Jury des H.C. Artmann-Preises der Stadt Wien in einer Aussendung die diesjährige Verleihung an Gerhard Ruiz. Der Autor und Musiker ist auch seit 1982 Geschäftsführer der Interessensgemeinschaft Autorinnen und Autoren. Im Gespräch mit Udo Seelhofer erzählt Ruiz, was er mit dem H.C. Artmann-Preis verbindet, mit welchen Herausforderungen Autorinnen und Autoren derzeit zu kämpfen haben und wie die Interessensgemeinschaft ihnen dabei helfen kann.
Gerade junge Autoren und Autorinnen brauchen Öffentlichkeit. Sie sind ja noch nicht bekannt. Sie müssen ja versuchen, bekannt zu werden. Wenn für junge Autoren und Autorinnen keine Veranstaltungen möglich sind, ist für sie auch die wichtigste Plattform weg. Es bleibt ihnen zwar noch die Möglichkeit, in Literaturzeitschriften zu publizieren, in Anthologien, nur sind das alles längerfristige Geschichten. Die reale, örtliche Öffentlichkeit ist für junge Autoren und Autorinnen das vielleicht überhaupt Wichtigste, um auf sich aufmerksam zu machen.
Wie kann den Betroffenen die IG-Autoren denn da helfen?
Was wir versuchen ist, dass wir ununterbrochen dem Subventionsgeber sagen, er muss Öffentlichkeit schaffen, helfen. Wir haben auch versucht, Veranstalter und Veranstalterinnen zu ermutigen, dass sie, wenn schon in der örtlichen Öffentlichkeit nichts möglich ist, vielleicht im virtuellen Raum Öffentlichkeit entsteht, dass man in sicheren Räumen wie in Studios Lesungen aufnimmt, Präsentationen macht. Das ist zum Teil auch geschehen und dass man das halt im Netz anbietet.
Ja, aber kann das eigentlich so eine Live-Lesung wirklich eins zu eins ersetzen?
Nein, das kann natürlich keine Live-Veranstaltung ersetzen, vor allem die Kontakte nicht. Das ist so wie Videokonferenzen auch die konkreten Begegnungen nicht ersetzen können. Das sind alles nur Überbrückungshilfen, die verhindern sollen, dass alles zusammenbricht. Aber entscheidend wäre, dass man versucht, möglichst viele Einrichtungen wieder zu aktivieren mit all den Maßnahmen, die es vielleicht geben muss. Aber Tatsache ist, man muss wieder Vertrauen bilden, dass das möglich ist und man muss den Leuten wieder Zuversicht geben, dass man sich auch direkt begegnen kann und soll und muss.
Das wird ja von Seiten der Regierung immer wieder betont, es soll schnelle und unbürokratische Hilfe geben für jene, die es brauchen, koste es, was es wolle, etc. Welche Rückmeldungen gibt es da von den Autorinnen und Autoren? Kommt die Hilfe da tatsächlich bei Ihnen an?
Bis jetzt waren das alles nur Schlagzeilen. Real der Fall war jetzt viele Monate lang eine nur sehr mangelhafte Unterstützung. Während wir zunächst davon ausgehen sollten, dass Verdienstausfälle kompensiert werden, heißt jetzt die ganze Zeit schon, es werden Zuschüsse zu Lebenshaltungskosten vorgenommen und die sehen dann so aus, dass sie nur zu einem minimalen Teil überhaupt das ersetzen können, was das Leben für die Einzelnen kostet. Das heißt, insgesamt ist es sehr ernüchternd, was passiert ist, mit vielen Vertröstungen ausgestattet und entspricht natürlich nicht der Realität, die wir brauchen würden. Das hat aber auch einen, glaube ich, einen Hintergrund, der lange nicht gesehen worden ist. Man weiß eigentlich von der sozialen Realität der Kunst- und Kulturschaffenden wenig bis gar nichts. Und das wirkt sich natürlich in Krisenzeiten besonders fatal aus.
Wie sehen Sie denn den Überbrückungsfonds, der jetzt angekündigt worden ist und der ab Juli da Abhilfe schaffen soll?
Das ist eine weitere Maßnahme, zu der Maßnahme dazu, dass erstens einmal schon dieser Covid-19-Fonds nicht funktioniert hat, der ursprünglich bestanden hat, der war ja nur eine Starthilfe, mehr oder weniger ins Elend. Das zweite, der Härtefallfonds, der x-mal nachjustiert werden musste, um die größte Not abzufangen. Und der soll jetzt ergänzt werden mit einem Überbrückungsfonds über die Sozialversicherung für alle selbstständig versicherten Künstlerinnen und Künstler. Das heißt, für insgesamt 15.000 Personen in Österreich, das ist natürlich, wie wir wissen, viel zu wenig. Das heißt, es ist nur ein Teil der Kunst- und Kulturschaffenden, vor allem diejenigen, die ausschließlich selbstständig tätig sind. Da bleiben wieder viele draußen. Die Frage ist, ob die der Härtefallfonds abfängt und mit welchen Summen. Und es ist auch die Frage noch bei diesem Überbrückungsfonds, ob der tatsächlich diese 1.000 Euro im Monat ausbezahlen wird für 6 Monate lang. das war ja auch bei den anderen Fonds immer das große Problem. Die Richtlinien, die Durchführungsbestimmungen haben dann immer verhindert, dass dieses Geld tatsächlich auch gelandet ist bei den Leuten, weil es immer wieder irgendwelche Einschränkungen gab. Und mein Eindruck ist sowieso, dass die Politik Angst hat, es könnten sich hier irgendwelche Personen an ihren Zuschüssen bereichern. Da kann man die Politik nur beruhigen. Das alles liegt noch deutlich unter der Armutsgrenze in Österreich, die bei derzeit rund 1280 Euro liegt im Monat für einen Ein-Personen-Haushalt. Netto.
Was mir sofort auch aufgefallen ist und worüber sich auch vom Härtefallfonds einige beschwert haben, ist, dass es keine Mischformen mehr gibt. Es gibt ja sehr viele eben auch Künstlerinnen und Autorinnen, die eben woanders einen Brotberuf haben, sagen wir mal, dort gemeldet sind und die da jetzt quasi um Hilfe umfallen, oder?
Naja, die eigentlich um ihre berufliche Existenz umfallen. Das kommt ja noch dazu, davon redet ja niemand. Sehr viele künstlerische Existenzen beruhen ja darauf, dass sich die einzelnen Akteure und Akteurinnen ihren Beruf, ihren künstlerischen Beruf selbst subventionieren durch Brottätigkeiten. Diejenigen sozusagen haben also extreme Erschwernisse, ihren Beruf auszuüben. Die haben extreme Einbrüche auch in der Entwicklung ihrer Berufe. Das ist ja nicht so etwas, ein künstlerischer Beruf, den baut man ja nicht auf von heute auf morgen. Das geht ja oft Monate, was heißt Monate, Jahre lang geht das, bis man einmal auf einem bestimmten Stand ist. Manchmal sind es auch Lebenswerke, die sich erst in den späteren Jahren auszahlen. Das heißt, es gibt also da massive Einbrüche in der beruflichen Weiterentwicklung. Und für die Leute ist natürlich alle insgesamt nichts vorgesehen, sondern man hat so den Eindruck, die Politik stuft künstlerisches Arbeiten als Hobby ein, als was man tun kann, wenn man schon alles getan hat. Tatsache ist, das sind Berufe mit hohen Anforderungen, mit extrem hohen Anforderungen. Und diese Berufe gehören auch wie Berufe behandelt. Das heißt, im Grunde genommen wird es ein Umdenken geben müssen, und zwar ein umfassendes Umdenken gehen müssen. Und das wird nicht enden beim Krisenmanagement, in der Phase sind wir jetzt noch, sondern das muss bei fundamentalen Änderungen landen, nämlich im Sozialrecht, im Steuerrecht, im Urheberrecht und alle Rechtsbereiche, wo Kunst und Kultur eine Rolle spielen.
Also sollte man da gleich einiges auch noch langfristig ändern und nicht jetzt kurzfristig?
Nein, man muss es. Ja. Also das Krisenmanagement ist das eine. Wer alter was wie überlebt, mit Hängen und Würgen wahrscheinlich. Und das andere ist, dass das auf ordentliche Fundamente gestellt gehört. Und diese ordentlichen Fundamente gibt's nicht. Wir haben lauter improvisierte Modelle. Und das ist halt, weil man sich mit dem sozialen Status des Kunst- oder Kulturschaffenden in Österreich eigentlich nie beschäftigt hat. Das ist eine Unbekannte, die wird immer hin und her geschoben. Und dann hat man halt Hilfskonstruktionen gefunden. Also bei uns war es dann so, unser Autoren und Autorinnen hat man dann im Jahr 2000 zu sogenannten neuen Selbstständigen gemacht. Wir waren aber immer schon selbstständig. Wir waren keine neuen Selbstständigen. Aber das war eine Hilfskonstruktion, um uns einzubinden in die Sozialversicherung, und dementsprechend schlecht sieht dieses Modell auch aus.
Ja, warum ist es eigentlich so, dass man sich in Österreich dann damit sehr wenig beschäftigt, wenn man irgendwie die Imagepflege zum Beispiel im Fremdenverkehr, Tourismus, denkt vielleicht immer die Kunst- und Kulturnation. Ist das nicht eigentlich ein Armutszeugnis?
Das ist ein Armutszeugnis. Es ist vor allem ein Armutszeugnis in dieser Richtung, dass man es nie für notwendig gefunden hat, tiefer zu gehen. Das heißt, man hat nie wissen wollen, wie denn das tatsächlich ist mit der beruflichen Ausübung von künstlerischen Berufen, sondern hat sich immer begnügt, dass es so eine Art Mehrwert, Image-Mehrwert gab über Festspiele oder Ähnliches. Also man hat sich sozusagen gern ins Scheinwerferlicht gestellt und hat Kunst und Kultur eigentlich ausschließlich als Subventionsaufgabe begriffen. Das ist es nicht. Die Subvention ist dann der Fall, muss dann der Fall sein, wenn der Markt das nicht leisten kann, wenn die Gesellschaft das nicht leisten kann, aber nicht per se. Und man hat viele Jahre lang gesagt, naja, den Bereich der uns wichtigen Kunst und Kultur, den wird man subventionieren und der Rest ist sich selber überlassen. Das ist auch von vornherein einmal nicht das Problem. Von vornherein das Problem ist aber, wenn man keine gesetzlichen Maßnahmen dazu vorsieht, und von vornherein das Problem ist, wenn man nicht weiß, was diese Berufe alle benötigen, sondern wenn man halt nur, sage ich mal, für Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen Sozialrechtsgesetzgebung entwickelt und weiterentwickelt oder auch für Unternehmen, aber nicht für einen Bereich oder von mir aus auch noch für die Berufe, die mehr oder weniger eigene Regulative haben, aber nicht für den ganzen Sektor der Kunst- und Kulturschaffenden. Und ich glaube, das ist der fatale Irrtum gewesen. Man hat gedacht, das ist eine ausschließliche Subventionsfrage und hat sich nie als Gesetzgeber dafür interessiert. Und das ist übrigens in der Kulturpolitik der Fall gewesen. Die wenigsten Kulturpolitiker und Kulturpolitikerinnen haben auch verstanden, dass es um gesetzliche Maßnahmen geht und dort, wo sie nicht reichen, um Subventionen. Aber in erster Linie geht es um gesetzliche Maßnahmen.
Welche Tipps würden Sie denn einem jungen Autor oder einer jungen Autorin geben, die jetzt gerne ihre Karriere starten und ihren ersten Roman schreiben möchte?
Ich würde meinen, sie sollen ein bisschen Geduld haben. Das wird sich wieder ändern. Man sollte nicht in die Zeit der Unmöglichkeiten etwas zu präsentieren, versuchen, sein Buch durchzusetzen oder ihr Buch durchzusetzen, weil es ganz einfach bei Büchern, bei Neuerscheinungen so ist, wenn einem die literarische Öffentlichkeit versperrt ist, also wenn man keine Buchpräsentationen machen kann, dann kommt man auch zu keinen Medienauftritten. Wenn man keine öffentlichen und keine Medienauftritte hat, dann wird man halt unbemerkt bleiben. Die Leipziger Buchmesse heuer wurde abgesagt, das heißt, eine große Bühne für die Literatur und vor allem für Neuerscheinungen und vor allem für junge Literatur ist damit weggefallen. Wenn die Frankfurter Buchmesse, so wie es sich jetzt abzeichnet, auch noch so restriktiv durchgeführt wird, dann habe ich als junger Autor, als junge Autorin dort noch einmal das Problem. Also mein Buch wird nicht verlegt, sondern versteckt, aber nicht, weil es versteckt werden soll, sondern weil es keine Öffentlichkeit dafür gibt. Das heißt, ich würde raten zu mehr Geduld, lieber ein bisschen mehr Anlaufzeit sehen wollen und schauen einmal, ob man nicht im Frühjahr dann mit einer Lesereise mehr erreicht, als jetzt mit Hängern und Würgen ein Buch auf den Markt zu bringen. Das wird natürlich sozusagen in Absprache mit einem Verlag geschehen. Wenn der Verlag der Meinung ist, er kann ein Buch positionieren, dann soll er das. Derzeit stehen halt sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Verfügung.
Also vielleicht die Autorenkarriere haben wir auf 2021 verschieben.
Wie vieles andere auch, also die wesentlichen Entwicklungsschritte, weil sozusagen etwas, was nur erscheint, aber dann von niemandem bemerkt wird, ist halt sozusagen vielleicht etwas, was einem selber noch Genugtuung verschaffen kann, aber vielleicht am Ende mehr Frustration, weil es halt von niemandem rezipiert wird. Und wie gesagt, das hängt alles eng zusammen. Wenn es keine Besprechungen gibt, wenn es keine öffentliche Wahrnehmung gibt, dann wird es auch niemand im Buchhandel nachfragen. Wenn es nicht Begleiterscheinungen gibt und vieles, wie wir wissen inzwischen, wird verkauft über Lesereisen und über die flankierenden Maßnahmen von Lesereisen und über Buchmessen natürlich und über Festivals, die auch abgesagt wurden im Übrigen. Also ich kriege auch derzeit keine Festival-Einladungen als junger Autor oder junger Autor.
Und man will ja das unter dem Strich, was rausschaut, dann noch da oft jahrelange Arbeit auf und die Bücher machen, oder?
Es soll erst einmal materiell ein Ergebnis geben, aber das könnte auch sein, dass man sozusagen das erzielt über Stipendien, also nicht über die Unterstützungsfonds, sondern weil man halt gefördert wird, weil man halt Debütautor oder Debütautorin ist, dann gibt es auch Debütpreise, es gibt auch Debütstipendien oder Unterstützungen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, ich muss ja ans zweite Buch denken. Wenn das erste sozusagen letztlich versteckt erscheint, dann wird die Begeisterung für ein zweites Buch oder für die Fortsetzung beim entweder diesem Verlag oder anderen Verlagen nicht allzu groß sein. Das heißt, ich beginne dann schon beim zweiten Buch wieder den Neustart. Und wichtig wäre doch, dass ich zumindest bei 1, 2, 3 Büchern einmal eine gewisse Startkontinuität habe und dann vielleicht die Chance habe, mich dauerhaft im literarischen Markt zu etablieren, weil mit einem Debüt kann es natürlich sein, dass es ein Seller wird, wollen wir nicht ausschließen, aber unter den derzeitigen Voraussetzungen wird das sehr schwer sein, einen Seller zu positionieren und auch der Seller trägt nicht ewig, das heißt, dass auch dem Seller muss was nachfolgen, was sich dann auch vermarkten, verkaufen lässt, bemerken lässt, besprechen lässt.
Ab wann ist jemand Ihrer Meinung nach eigentlich ein Autor oder Autorin? Ab wann darf man sich so nennen?
Ein Autor oder Autorin ist man immer ab dem Zeitpunkt, wo man nicht nur schreibt und veröffentlicht. Wir machen zum Beispiel nicht den Unterschied in Werkhöhen, also es muss zumindest ein Roman sein, es muss zumindest ein Theaterstück sein, ein Drehbuch oder ein Hörspiel, also eine größere Werkkategorie. Es kann auch sein, und das sagen auch alle unsere Unterstützungsfonds, es kann auch eine ständige literarische, publizistische Leistung sein von kleineren Beiträgen. Und es kann natürlich in unterschiedlichen Qualitätsstufen der Fall sein. Also wir behandeln alle gleich, ob sie nun jetzt Spruchdichtungen schreiben für Wochenzeitungen oder ob sie den großen Roman publizieren, ob sie in der experimentellen Literatur zu Hause sind oder in der Trivialliteratur. Es geht immer um kreatives Schreiben. Und es geht immer um nicht angestellte Tätigkeit. Und das heißt also, der Beruf des Autors, den übt man dann aus, von mir aus nicht vollberuflich oder auch nicht teilberuflich, aber man übt ihn dann aus, wenn man schreibt und publiziert. Das hängt auch nicht daran, ob man jetzt schon viel Geld verdient oder nicht viel Geld verdient, weil es entscheidet eigentlich die Praxis drüber. Wenn ich von etwas nicht leben werde können, dann werde ich es irgendwann einmal aufgeben. Dann werde ich es für mich machen, aber ich werde damit leben können, aber nicht davon.
Sie wurden ja kürzlich mit dem H.C. Hartmann-Preis ausgezeichnet und hatten selbst, vor allem so ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre, letztes Jahrhundert, intensiveren Kontakt zu H.C. Hartmann. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen?
Den Artmann-Preis habe ich verliehen bekommen. Der Artmann-Preis ist eine sehr hohe Auszeichnung, für mich eigentlich die ideale und mich am meisten treffende Auszeichnung, weil ich mich mit dem Artmann sehr, sehr verwandt fühle literarisch. Es hat mich völlig überrascht und überrumpelt. Ich wusste nichts davon, weder dass ich vorgeschlagen bin, noch verhandelt werde. Ich bin einfach verständigt worden, ich habe diesen Preis erhalten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin ja der Kollege von vielen Kolleginnen und Kollegen und so auch von H.C. Artmann. Habe mit dem H.C. Artmann in den letzten Jahren viele, viele Kontakte gehabt, sehr erfreuliche. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, die nicht gut gewesen wäre. Habe ihn kennengelernt als sehr bescheiden, sich gegenüber viel skeptischer als anderen gegenüber. Und das mit anzusehen war für mich also zwischen Erstaunen und erschütternd, weil Artmann war ein unglaublich, oder ist geblieben, ist ein unglaublich bedeutender Autor mit einer literarischen Üppigkeit, die man selten findet. Und auch Vielseitigkeit und also ohne Attitüden. Jemand, der mit der Literatur gelebt hat. Und von daher sozusagen ist es für mich besonders schön, dass man jemand, den man so wertschätzt, der dann einen Preis, einen Namen gibt, weil die Stadt Wien ja diesen Preis irgendwann einmal ausgeschrieben hat, des H.C. Artmann-Preises, großen Wiener Autor, aber auch österreichischen und europäischen Autor. Und dass man dann genau diesen Preis kriegt, das ist für mich sozusagen, ich habe exakt die persönlich höchste Auszeichnung, die ich mir vorstellen konnte, dass ich die gekriegt habe. Und ja, das ist es auch. Und wie soll ich sagen, plötzlich waren die Erinnerungen da an ihn und an Situationen mit ihm. Und das hat mich auch ein bisschen wehmütig gemacht. Ne? Zugleich unglaublich stolz und ein bisschen wehmütig zugleich. Weil es natürlich auch so ist, dass auch 20 Jahre nach seinem Tod taucht dann immer irgendetwas auf, was ich in besonderer Verbindung mit ihm sehe. Zum Beispiel hat das Willi Resetaritz mit dem Stubenblues eine ganze CD mit Artmann-Liedern vertont hat. Und dass ich zufälliger im Bayerischen Rundfunk irgendwann einmal gehört habe, allein ich für die, sein Lied über dieses Blumenstandl, also eine für mich der schönsten Liebeserklärungen, die überhaupt je geschrieben wurden. Er holt mich immer wieder ein oder er hat mich auch eingeholt, indem ich, wir haben im letzten September haben wir sozusagen dagegen protestiert, dass eigentlich unserer Meinung nach der ORF sehr abschätzig oder der ORF Wien konkret sehr abschätzig mit dem Gedenken an H.C. Artmann umgegangen ist, der ja den 20. Todestag hat und bald den 100. Geburtstag. Das hat sich geändert und das ist auch gut so, weil wenn ein Autor der letzten Jahrzehnte mit Wien verbunden war und ist und geblieben ist, dann ist es H.C. Artmann.
Sie waren ja in der zweiten Hälfte der 90er auch mal in einem Pro-Artmann-Komitee, als er von Seiten der FPÖ, glaube ich, ja, politisch angegriffen worden ist. Was genau war denn da los?
Naja, das ist genau das meine ich eben damit, wenn sich Politik beginnt zu beschäftigen mit Verhältnissen, von denen sie nichts versteht. H.C. Artmann hat eine Ehrenpension bezogen, die jahrelang, also von unserer Verwertungsgesellschaft, die jahrelang für steuerfrei erklärt wurde. Und eines Tages hat die Steuer eben beschlossen, weil es Ermessensspielräume gibt, die sei steuerpflichtig. Daraufhin ist eine Steuerschuld entstanden, die beglichen wurde. Ja, aber es war so ein steuerfreier Bezug, der erst nachträglich steuerpflichtig gemacht wurde. Daraus hat die Politik, weil sie halt sozusagen gegen die österreichischen, zeitgenössischen Autoren und Autorinnen, also die FPÖ-Politik, Mitte der 90er Jahre den Kulturkampf ausgerufen hat sie Artmann ins Visier genommen und als Steuerhinterzieher, mehr oder weniger gebrandmarkt, der zudem sein Geld beim Branntweiner vertrunken habe und ich weiß nicht was, also ein verächtliches Leben führt letztlich. Ne? Und das war also dermaßen erschütternd, weil nämlich auch H.C. Artmann ja kein Autor war, der je sich in die tagespolitische Diskussion eingemischt hat. Das heißt, also es hat viele andere gegeben, die Auseinandersetzung geführt haben, aber ausgerechnet Artmann anzugreifen, der diese tagespolitische Auseinandersetzung nie geführt hat, obwohl er ein hochpolitischer Mensch war im Übrigen oder geblieben ist, aber im Grundsätzlichen, nie im Tagespolitischen, das war dann besonders erschütternd und aus dem Grund war natürlich klar, dass wir da sofort was tun mussten. Das haben wir auch getan und das war für H.C. Artmann auch, das war sowas wie eine Ehrenrettung seiner ganzen Existenz. Das hat sich ja völlig absurd entwickelt. Innerhalb der FPÖ hat dann Jörg Haider sehr viel Gegenwind gekriegt, weil es auch selbst innerhalb der FPÖ-Anhängerschaft ganz viele Leute gegeben hat, die mit einer schwarzen Tinte sowas war, wie die Dialektliteraturbibel, die Dialektdichtungsbibel. Und das heißt, also Jörg Haider hat das dann auch zurückgenommen, aber nicht so sehr wegen des Sachverhalts, sondern wieder aus einem opportunistischen Grund heraus. Ne? Er ist damit nicht wirklich durchgekommen. Das Tragische dabei ist, dass man sozusagen dieses denunziatorische Vorgehen gegen Künstler und Künstlerinnen, Staatskünstler, jederzeit aus dem Hut zaubern kann, ohne dass man belegen muss, was damit überhaupt gemeint ist, sondern man unterstellt etwas. Und bei H.C. Hartmann war es also besonders dramatisch, diese Unterstellung. Wir haben dann mit dem Komitee sehr viele Veranstaltungen gemacht, also alles Mögliche unternommen, um ihn zu rehabilitieren, und das ist auch gelungen. Aber es hat bei H.C. Hartmann natürlich bis zu seinem Tod eine ganz klare Konstellation ergeben. Also mit Politikern vom Schlag einer FPÖ kann man weder verhandeln noch reden, noch sich irgendetwas von ihnen erwarten.
Jetzt in diesem Kontext, in dem Sie auch persönlich sehr viel Kontakt zu Ihnen hatten, was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Der Preis ist für mich einerseits eine große Ehre, weil er mir ja gegeben wurde aus Gründen meines lyrischen Schaffens. Ich habe ihn ja bekommen für meine insgesamt bisher 17 Einzelausgaben mit Gedichten. Noch mehr ist er aber für mich ein Auftrag in der Gegenwart und für die Zukunft. Also ich möchte diesem Preis auch entsprechen. Das ist für mich nicht unwichtig, weil meine ganze Arbeitsweise darauf aufbaut. Ich misstraue mir auch selber. Ich habe immer nur Zwischenergebnisse. Diese Zwischenergebnisse sind dann das Publizierte. Aber in meiner Entwicklung bin ich noch lang nicht dort, was ich alles noch machen möchte. Und weiß auch um die Unzulänglichkeiten, die es immer wieder geben kann. Ich sehe ihn als Auftrag, dass ich mir denke, dieser Preis soll auch zu Recht an mich vergeben worden sein. Schon gar nicht abschließend. Das geht bei mir sowieso nicht. Es lässt sich bei mir erst was abschließen mit dem Tod, vorher nicht. Und das habe ich nicht vor, längere Zeit hinaus noch nicht.
Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.